Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen zu Kontext mit Naturwissenschaft und Technik. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Bedrohliche Hochwasser und zerstörerische Überschwemmungen machen immer wieder von sich reden, diesen Sommer auch wieder in der Schweiz. Überschwemmungen sind allerdings nicht nur Schicksal, es lässt sich manches dagegen tun. Und mit technischen Maßnahmen beschäftigt man sich auch in der Forschung, etwa an der ETH Zürich. Ich besuchte Hans-Erwin Minor. Er ist Professor für Wasserbau und Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, VAW, der ETH. Sein Arbeitsgebiet Wasserbau skizziert er so.
Wasserbau ist ein ganz großes Feld im Bereich des Bauingenieurwesens. Wir befassen uns mit Stauanlagen für die Energieerzeugung, aber auch für Bewässerungszwecke, Trinkwasserversorgung, Hochwasserschutz. Und dann befassen wir uns mit Flussbau, Hochwasserschutz ebenfalls, aber auch Erosionsschutz, Revitalisierungsmaßnahmen in Flüssen und ähnliche Dinge. Also Sie sehen ein ganz breites Feld.
Wenn man den Hochwasserschutz nun mal herausgreift, erstmal die Frage, welche Faktoren eines Flusses oder Baches sind grundsätzlich dafür verantwortlich, dass es zu Überschwemmungen kommt?
Also wenn eine Überflutung stattfindet, dann ist immer das Gerinne, das heißt der Bach oder der Fluss, zu klein für das Wasser, das kommt. Jetzt muss man sagen, dass noch weitere Dinge eine Rolle spielen, nämlich neben dem Wasser kann zum Beispiel noch Schwemmholz kommen. Und das kann dann an Brücken hängen bleiben oder an Durchlässen. Und dadurch gibt es dann einen Abschluss des Querschnittes. Wir sprechen von Verklausungen. Und dann tritt auch das Wasser über die Ufer. Oder ein dritter Grund, mit dem Wasser kommt auch Kies, also Geschiebe. Und das kann sich an bestimmten Stellen, zum Beispiel an Einmündungen, ablagern. Und dann wird der Querschnitt auch kleiner und das Wasser tritt wieder über die Ufer und macht Überschwemmungen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass zwar das Gerinne, also der Fluss, in der Größe ausreicht, dass aber durch die höheren Strömungsgeschwindigkeiten Erosionen am Ufer auftreten können. Dass also der Uferschutz nicht genügend ausgebildet ist. Und dann kommt es zu Erosionen und Schäden am Ufer. Und die Flussform spielt auch noch eine wesentliche Rolle.
Immer dann, wenn, wodurch auch immer, durch Niederschläge oder die eben genannten Faktoren, immer wenn die angelieferte Wassermenge die Abflussmenge übersteigt, tritt ein Fluss oder Bach über die Ufer. Auch bei einem See ist es das Ungleichgewicht zwischen Wasser, das kommt, und Wasser, das geht. Vor allem bei Fließgewässern spielen dabei verschiedene dynamische Prozesse zusammen. Hans-Erwin Minor von der Versuchsanstalt für Wasserbau VAW der ETH Zürich.
Uns interessieren hauptsächlich die Prozesse, die stattfinden. Ich habe ja versucht, einige zu nennen. Wir versuchen, die zu verstehen, versuchen die dann mathematisch zu formulieren, damit wir sie beschreiben können, berechnen können und daraus auch die notwendigen Maßnahmen ableiten können.
Was Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungsschäden betrifft, technische Schutzbauten sind zwar sinnvoll, aber sie sind nur das eine.
Ja, das Wichtigste ist, dass man sich nicht allein auf bauliche Maßnahmen konzentrieren darf, sondern es gehört dazu eine ganze Palette. Also in einem bestehenden Bach oder Fluss muss zum Beispiel der Unterhalt immer gewährleistet sein, um sicherzustellen, dass die theoretisch vorhandene Kapazität auch immer praktisch zur Verfügung steht. Das nächste, das noch zu berücksichtigen wäre, wäre Raumplanung. Also man sollte nicht mit einem Industriegebiet in einen Talboden gehen, der immer überflutet wird. Also man sollte keine Industriezonen dort anrichten, wo das nächste Hochwasser zu erwarten ist. Und erst in dritter Linie kämen dann die Schutzmaßnahmen baulicher Art. Darüber hinaus können dann noch Objektschutzmaßnahmen zusätzlich getroffen werden. Und noch weitergehend muss dann noch eine Notfallplanung stattfinden, wenn also ein Hochwasser kommt, das größer ist als das, das man vorgesehen hat für die Schutzplanung, dass man dann die Leute evakuieren kann, Vieh evakuieren kann, um das Gröbste zu verhindern.
Welche baulichen Maßnahmen, um dabei zu bleiben, stehen zur Verfügung im Hochwasserschutz? Jedes Hochwasserprojekt ist zwar unterschiedlich und bedingt individuell angepasste Lösungen, aber es lassen sich doch bestimmte Konzepte unterscheiden.
Man kann grundsätzlich unterscheiden, indem man die Belastung reduziert. Also man könnte zum Beispiel Rückhaltebecken bauen, wenn man Platz hat und die Topografie stimmt. Das würde heißen, dass die abgeführte Wassermenge in dem betreffenden Fluss- oder Bachabschnitt reduziert werden könnte. Also ein Beispiel ist Jonenbach oberhalb Affoltern. Da wurde jetzt die Anlage offiziell dem Betrieb übergeben, also abgenommen. Und kurz vorher ist noch ein Hochwasser aufgetreten und hat demonstriert, dass der Schutz tatsächlich funktioniert. Also Rückhalt ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist Erhöhung der Kapazität, also Querschnittsvergrößerungen. Die sind dann etwas schwieriger zu machen. Häufig muss man dann Dämme bauen, die dann Land beanspruchen. Und das Dritte wäre eben der Uferschutz, wenn es nur um Probleme der Erosion geht. Also Sie sehen, wir müssen jedes Mal bei jedem Projekt die Prozesse verstehen und dann entsprechend die richtige Maßnahme treffen.
Und natürlich kombiniert man auch verschiedene Konzepte, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten.
Man sucht immer die ökonomisch günstigste Möglichkeit, die auch in die Umwelt am besten eingepasst werden muss. Und die auch den anderen Nutzen, der ja auch noch da ist, also Industriegebiete zum Beispiel oder Tourismus und die Landwirtschaft muss natürlich auch berücksichtigt werden. Oder auch andere raumplanerische Notwendigkeiten, die werden alle berücksichtigt. Man versucht also, das Optimum aus allen technischen Möglichkeiten zu kombinieren.
Zu diesem Optimum gehört es zudem, dass man bei jedem Schutzprojekt auch ökologische Fragen berücksichtigt. Es ist nicht zuletzt auch die Forderung, dass eine technische Lösung die Pflanzen- und Tierwelt nicht bedrohen darf. Im Vergleich zu früher verfolgt man dabei heute eine andere Linie, wie Hans-Erwin Minor bestätigt.
Das spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Wenn ich eingreife in ein Flusssystem, greife ich auch immer in die Ökologie ein. Früher hat man sich da nicht so viele Gedanken gemacht, also bei den ursprünglichen Flussbegradigungen, da stand im Vordergrund die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zum Beispiel oder Herstellung von Verkehrswegen. Also vor 200 Jahren war das eben die Priorität. Heute geht es uns wirtschaftlich sehr viel besser und außerdem haben wir sehr viel kanalisiert und etwas technisch gebaut. Und dadurch, dass wir mehr finanzielle Mittel haben und mehr dazugelernt haben, kommen wir heute eigentlich zum Ergebnis, wir möchten wieder mehr in Richtung Natur gehen, wo natürlich die Anzahl Lebewesen sehr viel größer ist, viel ausgeprägter ist, die Tier- und Pflanzenwelt. Und deswegen wird heute, und übrigens ist das per Gesetz in der Schweiz vorgeschrieben, wird sehr viel mehr Wert darauf gelegt, dass die Natur einbezogen wird in das Projekt. Also von Anfang an, von der Planung wird geguckt, ob das mit der Natur in Einklang steht. Und auch, übrigens muss man für jede größere Baumaßnahme ja einen Umweltverträglichkeitsbericht machen.
Um ein Hochwasserschutzprojekt zu realisieren, arbeiten Fachleute aus dem Ingenieurwesen, aus Ökologie und Biologie zusammen, um nur einige Gebiete zu nennen.
Die Hauptprotagonisten sind natürlich die Bauingenieure, wobei die Bauingenieure unterteilt werden müssen, weil da gibt es verschiedene Spezialisierungen. Also wir haben mal Hydrologen, wir müssen mal wissen, wie viel Wasser kommt. Dann gibt es die Hydrauliker, die berechnen müssen, wie groß ist der Wasserstand. Flussbauer, die sich mit den beweglichen Dingen befassen, Uferschutz und so weiter. Dann gibt es die normalen, sage ich mal, Bauingenieure, die jetzt die Bauwerke bauen, Brücken, Ufermauern. Geotechniker, die die Dämme beurteilen müssen und konstruieren. Und neben den Bauingenieuren gibt es dann noch Umweltingenieure bzw. Umweltnaturwissenschaften, die die natürlichen Belange betreuen. Dann haben wir noch Juristen, wenn wir Verträge machen, mit zum Beispiel Bauunternehmern und Politiker, die die Entscheidungen herbeiführen müssen. Also Sie sehen eine riesen Bandbreite. Wir haben immer mit verschiedenen Leuten zu tun und das macht die ganze Sache eigentlich noch spannender.
Nun, die Abklärung der komplexen Prozesse, um möglichst optimalen Hochwasserschutz zu gewährleisten, bedingt technisch-wissenschaftliche Forschung. Und solche Arbeiten macht man an der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH Zürich VAW. Dabei setzt man einerseits Computersimulationen ein, aber auch physikalische Modelle im Labor. Hans-Erwin Minor, Direktor der VAW, erklärt an einem Beispiel, wie man vorgeht.
Ein Problem kann zum Beispiel sein, in der Reuss ist ein Hochwasser aufgetreten und jetzt möchten wir versuchen herauszufinden, wie kann man das Problem am einfachsten lösen. Das Erste, was wir machen mal Naturbeobachtungen. Also wir versuchen Messungen zu machen, wir gehen hinaus und schauen, wie hoch war das Hochwasser, versuchen herauszufinden mit Messungen, wie groß war der Niederschlag, wie groß war die Abflussmenge, um einmal festzustellen, wie groß ist die Belastung. Dann versuchen wir festzustellen, wo hat sich Geschiebe abgelagert, wo hat sich Holz abgelagert, um uns ein Bild zu machen, was ist in der Natur passiert. Dann versuchen wir, diese Prozesse zu verstehen. Und dann müssen wir die irgendwie mathematisch fassen, damit wir sie überhaupt berechnen können. Manchmal gelingt es uns also, den Prozess mathematisch zu fassen und in eine Gleichung auszudrücken. Das wäre das Einfachste. Im Wasserbau ist das aber häufig nicht der Fall. Häufig muss man da implizit rechnen. Und das ist dann eine Aufgabe für einen Computer. Also wir entwickeln dann Computermodelle, wo man dann mit so Rechenschlaufen die eigentliche Problematik modellieren können. Wir nennen das numerische Simulationen. Und selbst dafür brauchen wir aber eine mathematische Beschreibung des Prozesses. Wenn uns das nicht gelingt, bleibt uns eben noch die Möglichkeit, ein wasserbauliches Modell zu machen. Wir können also ein Modell der Natur in der Versuchshalle nachbauen. Wir bauen da zum Beispiel einen Fluss oder einen Bach in einem bestimmten Maßstab auf, zum Beispiel 1:50. Und verwenden dann für die Übertragung in die Natur die sogenannte Ähnlichkeitsmechanik. Das heißt also, man kann dann Drücke, Kräfte, Wassertiefen, Abflussmengen, die man im Labor misst, mit einem bestimmten Maßstab auf die Natur übertragen.
Im Labormodell lassen sich Faktoren, die das Flussverhalten bestimmen, gezielt verändern, gleichsam als Experiment.
Also wir können die Geometrie ohne Probleme verändern. Wir können Uferbefestigungen ändern, also wir können zum Beispiel einen Uferschutz grob oder feiner ausbilden und dann würde uns das Modell zeigen, ob diese Blöcke, die wir da hinlegen, liegen bleiben oder eben erodiert werden. Wir können auch sehen, ob eine Ufermauer in der Höhe ausreichend ist oder ob sie überflutet wird oder ob eine Brücke hoch genug ist oder ob das Holz anstößt oder ob eventuell diese Holzstücke, die wir auch im Modell dann einsetzen, hängen bleiben und eben zu einer Verklausung führen. Das können wir alles im Modell sehen und darüber hinaus können wir auch die Kräfte messen, damit wir auch zum Beispiel Brücken richtig dimensionieren können, damit die auch stehen bleiben, wenn das Hochwasser kommt.
Nur wenige Schritte vom Büro Hans-Erwin Minos weg befindet sich das technische Labor, wo man die Labormodelle jeweils aufbaut und an ihnen experimentell forscht. Wie wir reinkommen, arbeitet an einer Werkbank ein technischer Mitarbeiter, das Radio läuft. Über eine kurze Treppe geht es hoch auf eine Art Galerie.
So, jetzt sehen Sie mal so ein Modell.
Also wir sind jetzt hier in einer großen, langen Halle.
Ja, wir haben hier ungefähr 900 Quadratmeter und auf der hinteren Seite haben wir noch eine Halle, die hat auch nochmal 900 Quadratmeter, also in der Summe 1800 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, damit wir unsere Modelle aufbauen können.
Und wir stehen jetzt hier an der Stirnseite einer kanalartigen Struktur, ungefähr so 20 Meter lang und 4 Meter breit,
ja.
So.
Ja, das könnte hinkommen.
Wozu dient die?
Hier bilden wir den Escherkanal nach, so wie er im Moment draußen existiert, und bauen dann hier in dem Modell eine Aufweitung ein, die im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes Linz 2000 geplant ist.
Wenn Sie hier in diesem Modell eine Aufweitung einbauen, wie machen Sie das?
Also wir bauen zuerst mal den ursprünglichen Kanal. Und dann nehmen wir auf der einen Seite, das ist im Modell natürlich ganz einfach, den Hochwasserschutzdamm weg und lassen dann den Fluss ausufern. Wir bauen dann auf der einen Seite, wo wir den Damm weggenommen haben, eine Begrenzung, die eben 2-3 Meter weiter entfernt ist. Und das entspricht entsprechend dem Maßstab draußen vielleicht 60, 80, 90 Meter. Also dieses Modell ist jetzt ungefähr Maßstab 1:50.
Und wenn Sie das jetzt dann übertragen, die Resultate, die Sie hier erarbeitet haben, auf die natürliche Situation, könnte es schon auftreten, dass gewisse erwünschte Effekte eben sich nicht einstellen, weil die Übertragung vom Modell in die Natur draußen ja nicht einfach ein linearer Prozess ist.
Das müssen wir eben so machen, dass sich das draußen einstellt, was wir hier im Modell sehen. Das ist eben unsere Kunst. Dafür bilden wir auch unsere Nachwuchswissenschaftler aus.
Und da spielt es natürlich auch eine große Rolle, dass Sie in der Zwischenzeit jetzt viel Erfahrung haben mit Übertragungen von Forschungen im kleineren Maßstab auf den Maßstab 1:1. Diese Erfahrung spielt natürlich auch eine große Rolle.
Erfahrung spielt eine große Rolle, aber wir sind ja vor 2 Jahren 75 Jahre alt geworden, die VAW. Und da sammelt sich natürlich schon ein gewisses Wissen an. Wir haben auch immer Mitarbeiter, die länger hier sind, die nicht nur Doktoranden sind, sondern die bleiben länger da, bearbeiten dann auch Projekte. Außerdem verwenden wir das Wissen dann auch direkt für die Lehre, sodass wir das weitergeben auch an jüngere Ingenieure.
Hans-Erwin Minor, in diesem Kanal, den wir da vor uns haben, etwa 20 Meter lang, 4 Meter breit, kann man da so verschiedenste experimentelle, ich sage jetzt mal, Spiele durchspielen.
Also wir bauen mal eine feste Berandung ein, bauen dann das lockere Material ein, also den Kies. Der ist übrigens auch im Maßstab verkleinert. Und dann lassen wir Wassermengen durchlaufen, entsprechend einer Hochwasserwelle. Also die Hochwasserwelle wird zeitlich umgerechnet und in der Menge umgerechnet. Dann wird eine Hochwasserwelle durchlaufen. Gleichzeitig geben wir entsprechend der Wassermenge, die zufließt, auch das notwendige Geschiebe zu. Und dann sehen wir, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass sich da Ablagerungen gebildet haben, kleine Kolke, sagen wir, Löcher gebildet haben und Auflandungen gebildet haben. Und das ist eben das, was wir wissen wollen. Wo bilden sich die Kolke? Wie tief werden sie? Hält der Uferschutz? Gibt es Auflandungen und gibt es eine Struktur, so wie was sie gerne möchte, weil man ja eine ökologische Aufwertung in dieser Zone haben will?
Gibt es auch die Möglichkeit, dass man mit Sensoren arbeitet, zum Beispiel am Rand dieses Kanals, um bestimmte Größen, die eine Rolle spielen, zu studieren mit Sensoren?
Das wird natürlich alles elektronisch vermessen. Also wir messen zum Beispiel Zulauf und Geschiebe, das wird automatisch gemessen. Dann haben wir ein Abtastgerät, das auf Schienen läuft. Dann ist ein Sensor drauf, der mit Ultraschall und mit Laserlicht die Oberfläche ausmisst, das macht er vollautomatisch. Wir haben also ein Computerprogramm geschrieben, das automatisch die Aufmessung der Topografie macht. Während des Versuches können wir also Oberflächen messen. Die Ablagerungen können wir zwar nur messen, wenn das Wasser abgelaufen ist, aber das geht alles automatisch. Also alle unsere Modelle sind hinsichtlich des Betriebs und der Messung computergesteuert und die Messungen gehen alle vollautomatisch. Auch die Auswertung, das ist alles vorprogrammiert, sonst könnten wir ja das in der notwendigen Zeit gar nicht durchführen.
Der Kanal, wie wir ihn jetzt sehen, da ist kein Wasser drin jetzt, da ist dieses Geschiebe, das Sie vorhin erwähnt haben, das sich abgelagert hat und diese Kolken. Diese Abklärungen nun im Rahmen des Projekts LIN 2000, wie lange haben die bei Ihnen gedauert hier an der Versuchsanstalt für Wasserbau?
Also die dauern noch an. So ein Modellversuch, der dauert mindestens 1 Jahr, häufig 2 Jahre. Also wir brauchen 3 Monate, bis wir das Modell aufbauen, bis wir es einfahren, sagen wir. Wir müssen Eichungen vornehmen, dass wir auch sicher sind, dass die Ergebnisse in der Natur übertragen werden können. Und dann machen wir die eigentlichen Versuche. Dann reden wir wieder mit dem planenden Ingenieur, welche Anpassungen wir machen müssen. Dann machen wir Optimierungen im Modell. Und das Ganze dauert also wesentlich mehr als 1 Jahr. Also dieses Modell wird wahrscheinlich auch noch in 2 Jahren hier in der Halle stehen, weil wir noch viele Details hier klären möchten.
Und ist es jetzt so, dass eine Behörde an Sie gelangt ist und hat gesagt, in diesem Projekt LIND 2000 möchten wir diese Frage geklärt haben? Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
Also es gibt dieses Hochwasserschutzprojekt seit 1998. Da wurde geplant und unter anderem wurde dabei vorgesehen, eine Aufweitung zu machen. Dann werden die Planungen vorgenommen, also es werden die Querprofile gezeichnet, Längsprofile gezeichnet, Uferschutzmaßnahmen geplant. Und wir sollen jetzt in dem Modell klären, ob einmal die Uferschutzmaßnahmen ausreichen und ob die Aufweitung, so wie man sie sich vorstellt, sich wirklich einstellen wird, ob sich Verzweigungen einstellen werden, ob sich Geschiebe ablagert oder ob es Erosionen gibt, um das festzustellen, was der Ingenieur in seinem Kopf hat, ob das tatsächlich eintritt.
Zurück im Büro. Die Erkenntnisse aus den Modellstudien überträgt man anschließend ja auf die Situation 1:1 in der Natur. Dazu machte man die Studien ja schließlich. Da stellt sich die Frage, inwieweit Resultate im Labormaßstab, tel quel, linear, übertragbar sind. Eine Schlüsselfrage des Ganzen.
Ja, linear ist das nicht. Also linear ist nur die Länge, die man verkleinert. Also wenn ich einen Bach Breite habe, dann nehme ich den Maßstab 50, dann ist die Breite, die wir im Modell aufbauen, 50 mal kleiner. Die Wassermenge geht in einem anderen Maßstab, die Zeit auch. Das heißt also, wenn ich einen Maßstab 1:50 habe, dann geht die Zeit ungefähr 7 mal schneller im Modell. Oder die Wassermenge ist entsprechend kleiner. Und deswegen können wir das überhaupt im Modell machen. Sie können sich vorstellen, wenn wir ein großes Hochwasser am Rhein zum Beispiel mit 4500 Kubikmeter pro Sekunde nachbilden, dann können wir das nur mit einem kleinen Maßstab, sonst ginge das ja gar nicht im Modell.
Ob Resultate aus Labormodellversuchen sich nach entsprechender Umrechnung in der natürlichen Situation bewähren, das beweist die Praxis. Wie die Praxis sowieso die Nagelprobe ist, für das jeweils ganze Projekt. Hans-Erwin Minor.
Wir sehen relativ rasch, ob das, was wir empfohlen haben, funktioniert. Und unsere Zunft hat relativ wenige Misserfolge aufzuweisen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man wirklich sorgfältig plant. Also man muss eben, wie ich gesagt habe, die Grundlagen sich beschaffen, Alternativen studieren, damit man wirklich weiß, welche Alternative am besten funktioniert, die Kosten bestimmen, dann die Einbindung in die Umwelt, dann die sozialen Aspekte, das muss auch akzeptiert werden von der Gesellschaft. Und wenn alle diese Aspekte berücksichtigt sind, dann ist das Projekt eigentlich immer ein Erfolg.
Mit dem Hochwasserschutz verbinden wir wohl oft auch das Stichwort Flusskorrektur. Dieses Konzept reicht in die Geschichte zurück.
Also Sie müssen sich vorstellen, dass vor 300 Jahren die Flüsse alle sehr wild waren und sehr verzweigt. Nach jedem Hochwasser gab es einen neuen Flusslauf. Das heißt zum Beispiel für die Verkehrswege, wenn einer mit seinem Ochsenkarren irgendwo hin wollte, war er nicht mehr sicher, ob die Furt noch an der gleichen Stelle ist oder ob sie nicht tiefer oder breiter geworden ist. Das Zweite ist, man hat sehr viel transportiert auf den Flüssen mit Schiffen. Wenn sich die Flussläufe immer verlegt haben, dann konnte man vielleicht da gar nicht mehr durchfahren im nächsten Jahr, wenn das Hochwasser gekommen ist. Also es war extrem schwierig. Und die Siedlungen wurden überschwemmt, das Landwirtschaftsland wurde überschwemmt und es war wirklich für die Bewohner sehr schwierig, da zu leben. Und Flusskorrekturen heißen dann, dass man versucht hat, diese verschiedenen Nebenläufe in einen Hauptlauf zusammenzufassen. Einmal, um einen sicheren Schifffahrtsweg zu haben, um Kreuzungen für die anderen Wege zu haben und um die Überflutungen zu reduzieren. Das versteht man eigentlich unter Flusskorrekturen.
Flusskorrekturen, Flussbegradigungen, was früher Mode war, hat sich gewandelt. Geblieben ist das Ziel, das Hochwasserrisiko zu senken, was unter anderem mit erhöhter Abflussmenge eines Fließgewässers zusammenhängt.
Die Längsneigung, die können Sie beeinflussen, indem Sie Windungen abschneiden. Dann wird die Längsneigung steiler und damit fließt mehr Wasser ab, weil es steiler ist. Das hat man eben früher bei den Flusskorrekturen gemacht. Das macht man heute nicht mehr so gern, weil das führt zu sehr technischen Anlagen. Und heute möchte man eher wieder etwas zurückgehen zu naturnaheren Lösungen. Also heute macht man eher sogenannte Flussaufweitungen ganz bewusst. Dass man in eine Kanalstrecke eher eine Aufweitung einbaut, dass der Fluss wieder mehr Platz bekommt. Das ist eher die Tendenz heute.
Nun, die Schweiz hat beim Hochwasserschutz eine lange Geschichte mit wichtigen klassischen Großprojekten. Hans-Erwin Minor mit Beispielen.
Ja, die Schweiz ist ja prädestiniert für solche Schutzmaßnahmen, denn schon seit 300 Jahren versucht man, Flusskorrekturen zu machen. Und die Lebensbedingungen der Bevölkerung, also der Siedlungen, aber auch die Verkehrswege zu verbessern. Die erste größere Flusskorrektur war die Kanderkorrektion, also das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Dann hat man da im 19. Jahrhundert die Lindkorrektion gemacht. Alpenrhein hat man korrigiert, hat auch die Verlängerung in den Bodensee, die übrigens jetzt immer noch im Laufen ist, gemacht. Dann Juragewässerkorrektionen hat man zwei durchgeführt. Ticino hat man korrigiert, das waren so ganz wesentliche Dinge. Und nach dem Hochwasser 1987 hat man so eine neue Strategie entwickelt in der Schweiz, wie man ganz generell an diesen Hochwasserschutz hinkommt. Und da ist die Schweiz heute führend in Europa und ich würde sogar sagen in der Welt, wie man generell solche Probleme löst.
Dieses Schweizer Konzept nach 1987 hat den Hochwasserschutz in neue Bahnen gelenkt, die man auch international anerkennt und beachtet. Seine Grundzüge zusammengefasst.
Das eine ist eben, dass man nicht nur auf bauliche Schutzmaßnahmen setzt, sondern Unterhalt, Raumplanung, Schutzbauwerke, Objektschutz und Notfallplanung integral betrachtet. Darüber hinaus werden bei den baulichen Maßnahmen von vornherein Schutzziele festgelegt, die mathematisch nachgewiesen werden und für die dann das ganze System ausgelegt wird. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass man neben dem eigentlichen Hochwasserschutz Nutzungsziele sich überlegt, eben Landwirtschaft, Siedlungsentwicklung, Industrieland, Tourismus und auch ökologische Ziele, also Raumbedarf für natürliche Gewässer, Renaturierung oder Pflegemaßnahmen von Anfang an in diese Hochwasserschutzprojekte integriert.
Die Fachleute der Versuchsanstalt VAW der ETH Zürich betreiben dafür angewandte Forschung, auch im Auftragsverhältnis, und sie arbeiten auch grundlagenwissenschaftlich. Hans-Erwin Minor, Direktor der VAW dazu.
Wir machen Grundlagenforschung und Forschung im Auftrag von Gemeinden, Kantonen oder von Bundesämtern, die gewisse spezielle Probleme gelöst haben möchten. Und für uns ist eben beides wichtig. Wir bekommen diese Aufträge, um zum Beispiel Lind 2000 eine Aufweitung zu studieren oder die Ablagerungen im Schächen, der in die Reussmünde zu studieren. Und daraus haben wir zwei Ergebnisse. Einmal lösen wir zusammen mit den planenden Ingenieuren, die das Projekt bringen, das Hochwasserschutzproblem. Und zum anderen ziehen wir aus dieser Aufgabenstellung immer grundlegende Fragestellungen, die wir dann in eine Grundlagenforschung ummünzen. Und dann setzen wir da Doktorandinnen und Doktoranden an, die dann dieses Problem grundsätzlich studieren und dann Möglichkeiten aufzeigen, wie man das Problem auch an anderer Stelle lösen kann. Für uns ist also beides wichtig, Auftragsforschung und Grundlagenforschung.
Welches ist denn eine typische Forschungsarbeit, die momentan an der VAW läuft?
Eine Fragestellung, die wir jetzt in einer Dissertation bearbeiten, ist, wenn ich eine Aufweitung gestatte, einem Fluss eine Aufweitung gestatte, also die Uferbegrenzung wegnehme, zum Beispiel den Uferschutz, wie wird er sich seitlich ausbreiten? Wie schnell geht das? Wie weit geht das? Weil ich habe ja nicht unbegrenzt Platz in der Seite. Irgendwann muss ich ihn dann wieder eindämmen. Und die Fragestellung ist, muss ich in einem Abstand von 20, 30 oder 100 Meter einen Uferschutz machen? Oder habe ich Zeit? Und wie viel Zeit habe ich, um später einen Uferschutz zu machen? Und wo muss ich ihn machen? Muss ich ihn über die ganze Länge machen oder nur über eine kurze Strecke? Das ist sehr kostenrelevant. Und das ist jetzt so eine Grundlagenuntersuchung. Diese Arbeit macht eine Dame übrigens und die wird nächstes Jahr abschließen. Und ich glaube, das wird sehr interessant sein, wenn die herauskommt.
Apropos kostenrelevant. In den Hochwasserschutz hat man in der Schweiz zwischen 1970 und 2004 gegen 4 Milliarden Franken investiert. In den letzten 15 Jahren verdoppelten sich die Kosten. Und aufgrund der Klimaerwärmung werden diese Forschung und Entwicklung wohl noch wichtiger werden.
Also man hat den Eindruck, dass die Naturgefahren eher zunehmen mit der Klimaerwärmung. Steinschlag, Erdrutsche, aber auch Hochwasser scheinen zuzunehmen. Es könnte sein, dass das, wie das früher auch war, eine Periode ist, wo jetzt vermehrt Hochwasser auftreten. Aber man hat schon den Eindruck, dass das Klima eine wesentliche Rolle spielt. Und dann würde die Belastung steigen. Das heißt jetzt, dass wir die Projekte, die wir heute durchführen, so machen müssen, dass sie gerüstet sind für eine Überlastung. Das ist übrigens in dem Schweizer Konzept auch vorgesehen, dass man den Überlastfall als wesentliches Element eines Hochwasserschutzprojektes von Anfang an berücksichtigt.
Maßnahmen für den Hochwasserschutz. Auskunft gab Hans-Erwin Minor, Professor für Wasserbau und Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie VAW der ETH Zürich. Es war eine Sendung von Hans-Stefan Rüffenacht.